London, 5. März 2015. Der Felix Vossen geht zu seiner Wohnung am Piccadilly Circus aus und fährt zum Flughafen City. Dort trinkt er einen letzten Kaffee und steigt dann in ein Flugzeug auf Zürich, wo drei von seinen Firmen ihren Hauptsitz haben. Wo er seine Anwälte hat, seine Treuhänder, aber auch eine zweite Wohnung, ganz in der Nähe vom Paradeplatz. Am gleichen Tag gibt er einer Lagerfirma in London den Auftrag, dass sie alle Geschäftspapiere schreddern sollen, die er bei ihnen deponiert hat. Und er schickt seiner Mutter ein SMS. Kein Text, nur 3 Herz. Er kommt in Zürich an, aber dann verliert sich seine Spur. Laut der Abrechnung von seiner Kreditkarte zahlt er, oder zumindest jemand mit seiner Karte, eine Rechnung an einer BP-Tankstelle in Pratteln. In Basel gibt er später 500 Franken an einer Taxizentrale aus. Aber wo er anfährt, ob allein oder mit jemandem zusammen, ob vielleicht zurück am Flughafen Kloten, er hat für diesen Tag nämlich noch andere Flugbillen gekauft, all das weiss man nicht. Klar ist aber, dass sich seine guten Freunde und seine Familie bald mal Sorgen um ihn machen. Sie läuten ihm an, immer wieder, und weil sie ihn nicht erreichen, geben sie nach ein paar Tagen vermisste Anzeige auf. Es könnte ja sein, dass ihm etwas passiert ist. Gleich aber merken sie nicht nur, er ist spurlos verschwunden, sondern auch das Geld, das sie ihm als Aktienhändler anvertraut haben. 65 Millionen Franken.
Heute bei «Apropos» der Millionenbetrüger Felix Vossen. Investoren haben ihm vertraut, seine Freunde, sogar seine Eltern haben Geld bei ihm investiert. Der Felix Vossen ist Spross von einer deutschen industriellen Familie und hat eine der grössten Betrugsmaschen aufgebaut, die die Schweiz je erlebt hat. Und dann ist er abgehauen. Wie hat das passieren und was macht so ein Betrug mit denen, die Opfer davon werden? Über eine fast filmreife Geschichte, die in Zürich spielt, in London, in New York und in der Steueroase Guernsey, über die reden wir heute in einer neuen Folge vom «Apropos Crime Summer». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Simon Rau vom Tamedia Recherchedesk, wo die Geschichte von Felix Vossen ursprünglich zusammen mit der Stefanie Bolzen von der Welt recherchiert hat. Hallo Simon.
Hallo Miriam.
Simon, ich habe ein Bild mitgebracht von dem Mann, wo wir heute über ihn reden. Was ist da für ein Mann drauf zu sehen?
Ja, er hat braune, halblange Haare mit leichten Wellen, ein freundliches Gesicht mit einer breiten Nase und auf der Stirn eine tiefe Furche.
Das ist, muss man sagen, eines der wenigen Bilder, die existieren, vom Felix Vossen und eines der letzten. Er ist nämlich, wie du erzählt hast, verschwunden. Simon, stell uns doch mal den Felix Vossen vor. Wer ist er?
Ja, zum Zeitpunkt, wo er verschwindet, ist er 41. Der deutsche Staatsbürger ist Aktienhändler, Filmproduzent, Computerfreak. Er hat gerne Musik und Kunst, gutes Essen und eben Film. Er kommt aus einer deutschen industriellen Dynastie. Sein Grossvater hat in Gütersloh, Westfalen, die Textilfabrik Vossen gegründet, wo dann mit Frottetüchern sehr viel Geld gemacht hat. Das bekannteste Produkt ist der legendäre weisse Bademantel von Udo Jürgens. Das ist ein Vossen-Produkt. Genau. Und seine Freunde beschreiben ihn, oder zumindest vor seinem Verschwinden, haben sie ihn so beschrieben: höflich, anständig, sehr charmant, grosszügig, fürsorglich, sehr zugewandt und herzlich. Und ja, heute weiss man, dass das alles eine Inszenierung war.
Wir schauen mal auf das, was man über das Leben von dem Felix Vossen weiss. Er hat nämlich schon seit seiner Jugend einen Bezug zu der Schweiz.
Ja, genau, das ist so. Seine Eltern haben ihn mit 12 auf Zwotz geschickt, ins Lyceum Alpinum. Das ist ein renommiertes Internat mit vielen Schülern aus reichen, begüterten Familien. Die Eltern erhoffen sich für ihren Sohn eine gute Ausbildung. Er sagt später seinen Freunden, er habe die 4 Jahre, die er dann dort war, gehasst. Sein anderer Bezug in die Schweiz ist Zürich. Seine Eltern haben unter anderem einen Wohnsitz in Zürich, eine doppelstöckige Wohnung an einer super Lage.
Und nachdem er das Lyceum Alpinum abgeschlossen hat, wo er ja sagt, er hätte es nicht mögen, was macht er nachher?
Ja, mit etwa 20 zügelt er auf Spanien und er war immer schon sehr interessiert in Computer und baut dann in dem Spanien eine kleine IT-Firma auf und er reist immer wieder in die USA. Er scheint sehr fasziniert zu sein von der Wall Street. Später Geschädigte erinnert sich, dass er immer wieder Kurs genommen hat dort in New York zum Thema Aktien und Aktienhandel. Das ist so das, wo er sich besonders dafür interessiert, dass er vor allem Daytraden an der Börse.
Mhm. Und in dem startet er nachher auch eine Karriere. Er steigt nämlich ins Investmentgeschäft ein, so um die 2000er Jahre herum. Was passiert damals?
Ja, er zügelt auf London in eine kleine Wohnung und handelt mit Aktien. Zumindest erzählt er das seinen Investoren. Er lernt Leute kennen, er hat sehr eine gewinnende Persönlichkeit. Er macht dann rasch Freunde, verbringt Zeit mit ihnen. Und er sucht und er findet auch in diesen Leuten Investoren, die bei ihm Geld anlegen.
Mhm. Ihr habt ja mit verschiedenen von diesen Zeitzeugen, die mit ihm zu tun haben, später geredet, also mit Bekannten, mit Investoren, mit Freunden. Was habt ihr über sein Leben damals herausgefunden? Wie muss man sich den Alltag von ihm in London vorstellen?
Ja, in dieser Wohnung, die er am Anfang hat, lebt er recht einfach und rudimentär. Es ist offenbar ziemlich eine kleine, enge Wohnung, wenig Möbel. Er hat in seinem Schlafzimmer einen Tisch recht nahe beim Bett, wo er mit Aktien handelt oder eben sagt, er handle. Die Leute sagen, er sei nie irgendwie protzig auftreten, sei sehr bescheiden gewesen, obwohl man ja gewusst hat, aus was für einer Familie er stammt in Deutschland. Er war sehr zuverlässig gewesen. Was ihn auch Eindruck gemacht hat, ist, dass er auf seinem kleinen Pult eine Stoppuhr hatte. Und er hat ihnen dann gesagt, dass er bei allem, was er macht, als Daytrader an der Börse, dass er immer spätestens nach 20 Minuten aussteigt. Also egal, wie gut es läuft, er steigt aus. Und das tönt so sehr nach einem Plan, nach einem rigiden Plan, sehr seriös, sehr professionell. Und das hat wie auch die Glaubwürdigkeit von ihm dann erhöht. Später, wo es ihm dann gut gelaufen ist er in eine grössere, schönere Wohnung gezogen, direkt beim Piccadilly Circus. Auch das macht seine Freunde dann Eindruck, sie haben Freude und denken, hey, es läuft ihm gut. Cool für ihn und natürlich dann auch cool für uns, weil offenbar unser Geld irgendwie bei ihm gut investiert ist. Er hat etwa 10 Jahre lang eine Freundin, Sophia, ein Model, sehr schön, sehr glamourös, wo ihm ja dann auch den nötigen Glamour quasi mit verleiht.
Das ist also der Nimbus, den Felix Vossen umgibt. Wer vertraut ihm denn alles sein Geld an? Was sind das für Leute?
Ja, das wirklich Auffällige ist, dass das eigentlich alles Leute sind, die er gut kennt, die er viel Nähe aufgebaut hat. Also mindestens gute Bekannte, eher Freunde, gute Freunde, beste Freunde. Also es gibt Leute, die über ihn sagen, er ist wie ein Bruder für uns. Es gibt Leute, die sagen, er ist unser Ziehsohn. Sie verbringen viel Zeit zusammen, privat. Und so empfehlen dann auch Investoren ihn an weitere Investoren weiter, wie die miteinander befreundet sind. Und das ist dann wie so ein bisschen privat eine Empfehlung und das Vertrauen wächst also quasi durch die Empfehlung von diesen anderen Freunden. Und wer ihm auch Geld anvertraut hat, und das ist ja im Nachhinein besonders tragisch, sind seine Eltern. Sie verlieren am Schluss über 5 Millionen Euro.
Mhm. Aber das erste Mal sieht eigentlich alles gut aus für seine Eltern, für all die Menschen, die in ihn investieren.
Ja, es läuft sehr lange super, das haben sie auf jeden Fall das Gefühl. Sie bekommen immer wieder Geld zurück, zum Teil sehr hohe Gewinne, die er ihnen auch verspricht, 20% Rendite. Und sie bekommen immer wieder Geld zurück. Er macht ihnen auch Geschenke, er lässt sie ein, er umgarnt sie, er fragt, wie es ihnen geht, er erzählt, wie es ihm geht, persönlich, aber auch, wie Geschäfte laufen. Die Leute bekommen auch immer wieder E-Mails über von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Vossen. Heute weiss man, dass die allermeisten fiktive Mitarbeiter gewesen sind und in Wahrheit er sich hinter denen versteckt hat.
Mhm. Neben all dem gibt es wie noch so eine zweite Ebene von dem Leben von Felix Vossen. Er baut sich nämlich noch ein zweites, recht anderes Standbein auf.
Ja genau, er steigt ins Filmbusiness ein. Er ist ja schon immer offenbar fasziniert von Filmen. und vom Filme machen und gründet dann 2010 mit dem Sohn von der bekannten englischen Schauspielerin Charlotte Rampling eine Produktionsfirma Embargo Films und er ist für die Finanzierung zuständig. Und ein paar Jahre läuft es blenden, man sieht ihn dann auch auf Fotos, an Filmfestivals in Berlin, Cannes, London, Toronto und er nutzt dann diese Bühne, um neue Investoren zu garnen.
There you go.
All right. I miss you already.
Miss you already.
2014 gibt es dann aber ein Problem, und zwar planen sie den Blockbuster «Miss You Already» mit Drew Barrymore. Aber der Fossen schafft es nicht, seinen Teil der Finanzierung zu stemmen. Und dann streichen ihn die anderen Produzenten der Liste.
Also auch dort gibt es schon Anzeichen, dass da etwas nicht ganz richtig ist.
Ja, so ein bisschen. Also das ahnt man damals natürlich nicht, aber im Nachhinein macht es alles Sinn.
Simon, an dieser Stelle müssen wir den Russell Hicks vorstellen. Er ist einer von diesen Geschädigten, die ihr mit ihnen geredet habt. Wer ist er genau?
Ja, der Russell Hicks ist ein Geschäftsmann, ein pensionierter Geschäftsmann heute aus der Nähe von London. Mittlerweile ist er Ende 60. Er ist 13 Jahre ab 2002 sehr eng mit dem Felix Fossen befreundet gewesen. Der Russell Hicks hat Felix Fossen 2002 kennengelernt über einen Freund. Die beiden haben sich dann auch rasch angefreundet und sind zusammen ins Theater, haben gegessen, getrunken, gefestet, haben sogar Ferien zusammen gemacht auf dem Russell Hicks seiner Yacht zusammen mit ihren Frauen und Freundinnen. Ja, sie haben das Leben genossen und bald hat dann der vermögende Engländer beim Fossen investiert, hohe Summen, Millionen und viel verloren.
Mhm. Du hast ja bei deiner Recherche immer wieder mit zwei Journalisten und Journalistinnen aus Deutschland zusammengearbeitet. Du hast mir im Vorfeld gesagt, es sei einfach so umfangreich gewesen, dass er nur so schneller Fürsche gekommen sei. Seit ist eben Stefanie Bolzen von der Welt und dein Kollege Christoph Heinzle vom NDR. Er konnte Russell Hicks vor ein paar Wochen auch ein weiteres Mal treffen.
Russell, it has been quite some time. How have you been?
Very, very well, thank you. Yes.
Russell Hicks hat jetzt um Christoph Heinzle auch nochmal erzählt, wieso er so fasziniert war von dem Felix Fossen.
The reason it was fascinating was because he was living a double, treble life. The fact that he was whizzing backwards and forwards between London and Zurich, it was all very glamorous. And of course he was involved in the film business and very public films, and he was involved in a gangster movie. That adds another twist. So the whole thing was quite fascinating, and there were yachts and boats and parties and all sorts, you know.
Hat es einen Moment gegeben, wo Russell Hicks an diesem schillernden Bild angefangen hat zu zweifeln?
Sehr lang nein. Also, sie waren wirklich eng befreundet. Es ist auch immer Geld zurückgekommen, viel Geld zurückgekommen, höhere Gewinne und alles war in bester Ordnung. Es hat dann aber kurz bevor der Fossen abtaucht ist, einen kurzen Moment gegeben, eine Bemerkung, wo der Russell Hicks sagt, jetzt im Nachhinein, ja, er hätte damals müssen merken, wer der Fossen wirklich ist. Der Hicks sagt auf Englisch, it was a glimpse into his soul.
He said something to me before the whole thing went sour, that I should have recognized. This was a glimpse into his soul, I suppose. Or it just gave you an idea that this lovely, cuddly Felix image that he gave was a sham, but the real Felix, he let slip this saying. He said, oh well, you know, if you lose all your friends, you can always buy some more, which is a really wicked thing to say. And then I should have realized then, and that should have been more alarm.
Der Fossen hat ihm kurz bevor er verschwunden ist gesagt, ja, wenn du alle deine Freunde verlierst, kannst du einfach mit Geld neu kaufen.
Das ist also ein Moment, wo es für den Russell Hicks so einen Bruch gibt in dieser Fassade von dem zuverlässigen, charmanten Felix Fossen. Auch die anderen Investoren merken ja schon mehr und mehr mit der Zeit, dass etwas nicht ganz stimmen kann. Was passiert da alles?
Man muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr spät. Und im Nachhinein ist es natürlich auch immer einfach, zum sagen, ja, man hätte es merken sollen. Das sagt wirklich auch der Russell Hicks bis heute. Wenn man es heute anschaut, dann denkt man, ja, ist ja klar, das hätte so rauskommen, aber damals war er einfach so derart clever gewesen, der Fossen, dass man es einfach nicht gemerkt hat oder nicht hat können merken. Es hat aber erste Auffälligkeiten gegeben, etwa ein halbes Jahr vorher. Zum Teil sind Quartalsberichte nicht mehr gekommen. Zum Teil hat er nicht zurückgeläutet oder hat Ausreden gehabt, warum das Geld nicht kommt. Oder dann ist vielleicht nur ein Teil vom Geld gekommen. Jemand hat ihn einmal besucht in Zürich, weil er einfach nicht mehr hat mögen warten auf sein Geld. Der Fossen hat sehr schickes Büro gehabt, direkt am Bellevue, in dem Bellevue-Haus, wo unten ironischerweise heute das Café Felix ist.
Genau. Hat aber nichts mit ihm zu tun.
Nein, überhaupt. Aber einfach so ein bisschen Ironie. Genau. Und dann ist der Investor in das Büro gekommen und das war einfach total leer gewesen. Also kein Papier, keine Akten, keine Mitarbeiter, nichts. Und dann sind plötzlich aus dem Nichts raus sind zwei junge Frauen gekommen, die gesagt haben, die seien Mitarbeiterinnen vom Fossen, wo dann aber der Investor die beiden Frauen auf den wichtigsten Mitarbeiter angesprochen hat, haben sie nicht mal gewusst, wer das ist. Also die Person hat es offenbar gar nicht gegeben. Und dann sind sie wieder in den Lift runter und auf dem Lift hat der Fossen nicht gewusst, welchen Knopf er drücken muss. Und so im Nachhinein ist es ja logisch, weiss er nicht, wo der Knopf drücken, weil er wahrscheinlich fast nie in dem Büro war. Aber die Freunde haben sich dann eher, dass er so ein bisschen erklärt, ja, er hat jetzt einfach gerade viel zu tun, er ist ein bisschen neben den Schuhen, er ist gestresst. Ja, das sind eher so ein bisschen Risse, die man aber nicht wirklich können interpretieren
konnte. Mhm. Im Nachhinein sieht man die Warnzeichen. In dem Moment konnte Felix Fossen lange weitermachen. Hat es weitere Faktoren gegeben, die da eine Rolle gespielt haben?
Ja, die Ausreden sind wirklich zum Teil sehr eindrücklich gewesen und er hat sich ja wahnsinnig gut können in Leute einfühlen und hat dann auch das gesagt, was sie einfach hören wollten. Er hat zum Beispiel einem Investor vorgespielt, sein Vater habe Prostatakrebs. Und der Investor hat im Jahr vorher seinen Vater an Prostatakrebs verloren. Und das hat natürlich dann sofort so eine Nähe hergestellt, wo der andere gerade Mitleid hatte und gesagt hat, ja, kein Problem, ich verstehe es, dass unter diesen Umständen mir das Geld nicht kannst zurückzahlen. Jemand anderem hat er erzählt, er selber habe einen Hirntumor, was natürlich auch nicht gestimmt hat. Er bringt einfach laufend Ausreden, schlimme Ausreden, die Mitleid erregen. Und weil sie ja quasi eng mit ihm befreundet sind, glauben sie ihm die, logischerweise. Was auch hilft, ist, dass er dann zum Teil wirklich weiter ausgezahlt hat. Das sind dann gleich so kleine Tranchen gekommen. Und einfach so sein ganzes Renommee. Also ich meine, seine Wohnung in Zürich war an der Waaggasse. Das ist wirklich, also gerade dort so Paradeplatz, Storchenplatz. Er ist auch unterstützt worden durch sehr vertrauenswürdige Kanzlei, sehr renommiert. Und ein Partner von dieser Kanzlei war im Verwaltungsrat von einer Firma vom Fossen. Und es ist wie so, das Bild ist einfach aufrechterhalten worden, dass sie es da mit einem seriösen Investor zu tun haben. Und obwohl es vielleicht so ein bisschen eben mal das Geld nicht gekommen ist, aber eigentlich hat man eigentlich immer noch gedacht, das sei alles okay.
Mhm. Du schreibst in deinem Text so schön, dass sei die Wohngegend, wo eben an den Türschildern nur die Initialen stehen. Du sagst, immer wieder ist ein Geld zurückgezahlt worden. Nach allem, was man heute weiss, wie funktioniert denn das System von Felix Fossen?
Ja, er verspricht den Leuten, ihr Geld gewinnbringend und risikoarm anzulegen mit sehr hohen Renditen. Und lang zahlt er die angeblichen Gewinne auch aus. In Wahrheit sind aber die Gewinne eigentlich nichts anderes als Geld von neuen Kunden, die er geködert hat. Und irgendwann, wenn dann keine neuen Kunden mehr nachkommen oder zu viele alte Kunden gleichzeitig ihr Geld zurückwenden, bricht alles zusammen. Es ist der alte Ponzi-Trick, benannt nach dem Betrüger Charles Ponzi, der das in den 1920er Jahren genau so gemacht hat.
Das heisst, er zahlt immer wieder kleine Beträge, also vergleichsweise kleine Beträge zurück. Was weiss man denn, wo der Rest von dem Geld hingeht?
Ja, ein anderer Trick, wirklich sehr ein cleverer Trick, den er anwendet, wo dann nachher auch die Staatsanwaltschaft sagt, das sei fast unmöglich, das nachher noch zu beweisen, ist, dass er Geld verschiebt. Also er hat sehr viel Konto. Ein Investor hat gesagt, er glaube, er habe etwa 180 Konto gehabt. Nicht, ob das stimmt, aber einfach sehr viele Konten. Und dann überweist er dauernd Geld hin und her. Ich konnte gerade diese Woche noch mal mit einer Geschädigten reden und sie gesagt, sie möge sich erinnern, dass sie Einsicht hatten in Unterlagen von einer Bank. Da hat er 5 Konten gehabt und dann hat er über ein Wochenende einfach nonstop Geld verschoben in allen verschiedenen Währungen auf diese 5 Konten. Zum Teil hat er dann auch noch Firmen gehabt, eben auf Guernsey, auf den British Virgin Islands, und irgendein Investor hat dann mal 40 so die Bankgeräte zum Überweisungen machen gefunden auf seinem Pult, und der Fossen hat eine Ausrede gehabt, aber im Nachhinein, ich glaube, er hat einfach immer konstant Geld verschoben, und dann ist es natürlich nachher schwierig herauszufinden, wo das Geld genau ist, und ein grosser Teil, glaube ich, hat er einfach immer wieder gebraucht, um andere zu befriedigen, und ein Teil hat er einen luxuriösen Lebensstil gehabt, und ein Teil hat er einfach verprasst.
Das heisst, der Verdacht ist relativ nahe, dass er auch einen Teil von seinem Geld zumindest in so Briefkastenfirmen im Steuerparadies verschoben hat.
Ja, das ist die Vermutung, die man hat. Ja. Aber es ist wirklich insgesamt sehr schwierig im Nachhinein, das irgendwie zu nachvollziehen, obwohl das die Ermittler natürlich wahnsinnig probiert haben und auch ihr das Beste gegeben haben.
Die Ermittlungen gehen los in dem Moment, den du auch am Anfang beschrieben hast, nämlich im März 2015, wo er sich ins Flugzeug setzt nach Zürich und spurlos verschwindet. Was vermutet man, wo geht er hin?
Man hat eigentlich wirklich absolut keine Ahnung. Also angeblich ist er dann noch im Ausland gesehen worden, in verschiedenen Ländern. Das kann stimmen oder auch nicht. Also er ist wirklich wie vom Erdboden verschluckt. 2 Wochen nach seinem Verschwinden schickt er seiner Ex-Freundin ein SMS von einer Playstation, die man nicht nachvollziehen oder zurückverfolgen kann, wo die steht. Und er schreibt ihr: «Es tut mir so leid. Ich wollte dir nie wehtun und dachte immer, dass ich es zum Schluss hinkriegen würde. Aber es wurde immer schlimmer und schlimmer.»
Das ist eines der wenigen Zeichen, die man von ihm hat. Nachdem er verschwindet, wer sucht ihn in dem Moment alles?
Ja, eigentlich suchen dann alle. Also die eidgenössische Finanzmarktaufsicht, FINMA, leitet Untersuchungen ein und tut 3 von seinen Firmen auf ihre Warnliste. Die Zürcher Staatsanwaltschaft sucht ihn, die britische Kriminalpolizei Scotland Yard, das FBI sucht ihn, Interpol schreibt ihn zur Fahndung aus und natürlich seine Eltern suchen ihn, seine Freunde suchen ihn. Die machen sogar eine eigene Webseite mit einem professionellen Fahndungsvideo. Also Felix Fossen Manhunt. Wo bist du? Und komm wieder führen. Und wir suchen dich im Moment unser Geld wieder zurück.
Und man muss sagen, auch du und deine Kolleginnen suchen ihn.
Ja, das kann man wirklich sagen. Wir haben es wirklich versucht, aber ja, ohne Erfolg. Und darum war die Recherche, glaube ich, auch so speziell gewesen. Wir haben wie versucht, halt um ihn herum zu recherchieren, um ihn irgendwie kennenzulernen, ihm immer näher zu kommen, ihn quasi einzureisen mit unseren Telefons und Mails und Treffen mit Geschädigten, mit Freunden, mit Bankern, mit Treuhändern, mit alten Lehrern, Staatsanwalt, weiss wem noch. Aber er ist einfach ein Phantom geblieben, unauffindbar. Und das ist für eine Recherche schon sehr speziell, wenn man nie mit der betroffenen Person selber reden kann.
Taucht er wieder auf?
Ja, fast ein Jahr lang finden die Behörden ihn nicht und alle anderen auch nicht. Und dann, Mitte Februar 2016, verhaftet ihn die spanische Polizei zufällig in Valencia, weil er sich bei einer Kontrolle nervös verhalten hat. Sie finden mehrere falsche Pässe, Führerausweis, mehrere Handys, Laptops und über 200 Gramm Kokain und auch Material, um das Kokain weiterverarbeiten.
Was passiert mit ihm nach seiner Verhaftung?
Etwa 2 Wochen nach seiner Verhaftung wird er in die Schweiz ausgeliefert, kommt in U-Haft und dann wegen einem weitgehenden Geständnis ab Mai 2016 in vorzeitigen Strafvollzug in der Justizvollzugsanstalt in Regensdorf.
Er kommt dann auch vor Gericht und wird verurteilt. 2017 ist das. Wie lautet der Schuldspruch gegen ihn?
Das Bezirksgericht Zürich verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren wegen gewerbsmässigem Betrug, mehrfach Urkundenfälschung und Geldwäscherei.
Musik. Die grosse Frage ist ja jetzt, was ist mit dem Geld? Taucht das wieder auf?
Nein, also als er verhaftet wird, hat er Bargeld, das er glaube ich, auf sich trägt und auch in der Wohnung, wo man dann eine Hausdurchsuchung macht. Das heisst, ein kleiner Teil geht dann an die Investoren zurück. Die kommen ein bisschen Geld zurück, aber der allergrösste Teil von diesen, also am Schluss sind es glaube ich, irgendwie 40 Millionen von 30 Geschädigten in der Schweiz, in England, in den USA und in Deutschland, das ist einfach verschwunden. Und wie gesagt, eben nur schon 5,5 Millionen von den Eltern, also das Geld ist einfach alles weg. Die Geschädigten versuchen dann natürlich, ihr Geld zurückzubekommen mit Anwälten in England, mit Anwälten in der Schweiz. Auch der Russell Hicks probiert das, aber ja, er merkt bald, dass er da nicht allzu viel Hoffnung muss haben.
The lawyers that I, the Swiss lawyers that I engaged, they turned around and basically told me that my case was hopeless. There was nobody that they could really go after, and that in trying to make the banks involved responsible in any way for my losses was a hopeless case and it was going to get nowhere.
Im Nachhinein wirft diese Geschichte recht viele Fragen auf. Die eine Frage ist ja, warum wirkt so ein Typ mit so einem Betrugsschema so vertrauenswürdig?
Ja, ich glaube, es ist so eine Kombination von Charakterzügen, die er jetzt im Nachhinein gespielt hat oder wo er einfach das Talent drin hat. Also sehr bescheiden auftreten, freundlich, höflich, liebenswürdig, zugewandt, charmant. Die Freunde sagen auch einfach, er war unser Freund. Wir haben ihm vertraut, weil er unser Freund war. Und dann der zweite Punkt, und das ist schon sehr eindrücklich, er hat wirklich immer gewusst, wenn man was sagen muss, wer was hören will. Er hat sich eben sehr einfühlsam gegeben. Russell Hicks zum Beispiel hat er amig Katz gehütet und ihm immer erzählt, wie fest er Tier liebe. Also er hat offenbar ein riesiges Talent gehabt, sich in Menschen einzufühlen und einfach auch ihre Schwächen zu erkennen. Also unglaublich manipulativ.
Mhm. Du hast ja selber den Felix Vossen dann auch getroffen. Du hast ihn im Gefängnis besucht als Journalistin. Wie hat er denn auf dich gewirkt?
Ja, ich habe wie viele andere Journalistinnen und Journalisten versucht, vor dem Gerichtstermin ein Interview zu bekommen. Er hat mir dann via seinen Anwalt erlaubt, ihn zu besuchen in der Beschwisse. Dort haben wir eine gute Stunde zusammen geredet und er war wirklich auffallend freundlich, höflich, fast ein bisschen scheu. Er hat sehr gut zugelassen und sich sehr interessiert gezeigt. Und er hat auch mit Bedauern davon geredet, dass jetzt so viele Leute Geld verloren haben. Er hat betont, dass es ihm ein Anliegen sei, dass er, wenn immer möglich, das wolle zurückzahlen und seine alten Freunde und Investoren würden einfach sagen, ja, ein weiterer Bluff. Er hat vor allem auch gesagt, ja, ein Interview könne er sich vorstellen. Ich habe dann aber nie mehr etwas von ihm gehört, geschweige denn eine Zusage, auch nach dem Prozess nicht, obwohl ich dann, er war ja dann weiter im Gefängnis und ich habe ihn weiter für ein Interview angefragt. Und ja, mich hat es wie so ein bisschen gedunkt. Ich habe dann ein bisschen gespürt, wie außerordentlich freundlich er ist und dann doch das Gegenteil macht von dem, was er eigentlich einem vorher gesagt hat.
Der Felix Vossen ist ja eigentlich kein Einzelfall. Es gibt viele so Geschichten über so spektakuläre Betrüger. Also eben der Bernie Madoff ist zum Beispiel so jemand, der Dieter Behring, wo wir mal eine Podcast-Serie über ihn hatten in der Schweiz. Ruja Ignatova, das ist die sogenannte Crypto-Queen und so weiter. Man sagt ja, wenn dann die Sachen auffliegen, immer wieder, ja, die Menschen, die da mitgemacht haben, die sind einfach ein bisschen geldgierig. Die haben ein bisschen zu schnell zu viel Geld wollen.
Ja, das ist natürlich ein Vorwurf, wo auch im Fall Vossen sich die Geschädigten alle anhören mussten. Also sie sind einfach geldgierig gewesen. Es hätte ja nicht können sein, dass der eure Rendite von 20% verspricht und ihr wirklich ernsthaft das Gefühl habt, dass er das so einhalten kann. Aber was man schon sehen muss, ist, dass er und auch all die anderen Finanzbetrüger einfach unglaublich geschickt und clever sind. Also es ist wirklich eine Betrugsmaschinerie. Es ist nicht einfach, dass er die ein bisschen anlügt und im Fall Vossen alle das einfach so ein bisschen geglaubt haben. Also es sind zum Teil auch Leute, die selber in der Finanzindustrie geschafft haben. Einer hat in der Compliance-Abteilung von einer Bank geschafft. Also die sind nicht einfach naiv in das hineingerannt, sondern er hat wirklich das extrem clever gemacht, eben mit Zeit quasi so ein bisschen zum Garnen, aber auch, weil er dann einfach das Geld hin und her verschoben hat. Und das hat nachher die Staatsanwaltschaft gesagt und die Anwälte der Betroffenen. Man hat es eigentlich praktisch nicht können merken. Mhm. Auch wenn es im Nachhinein aussieht, als hätte man müssen. Im Moment war es eigentlich fast unmöglich gewesen.
Du hast mit vielen von diesen Betroffenen auch geredet. Was macht so ein Betrug mit ihnen, jetzt mal abgesehen vom finanziellen Verlust?
Ja, ich habe eben vor ein paar Tagen noch mal mit einer Frau reden, eine Engländerin, die zusammen mit ihrem Mann sehr viel Geld verloren hat durch den Fossen. Und ihr Mann hat zwar gewusst, dass sie noch mal mit mir redet für den Podcast, aber er hat ihr gesagt, er will nichts über das Gespräch erfahren. Und sie hat mir dann auch gesagt, dass sie auch sonst praktisch nie mehr mit ihm über den Fossen redet, weil ihr Mann hat den Fossen als einen von seinen allerbesten Freunden bezeichnet. Und der Gedanke, dass der Mann in der Art hintergangen hat, das sei für ihn immer noch unerträglich. Sie hat mir auch gesagt, ja, wir haben sehr, sehr, sehr viel Geld verloren, aber noch schlimmer ist eigentlich das Wissen, dass wir ihm vertraut haben, dass wir ihn in unser Leben reingelassen haben. Und sie sagt auch, also das hat sie wirklich nachhaltig geprägt, auch wie soll ich jemals wieder jemandem vertrauen, wenn eigentlich einer, wo ich das Gefühl hatte, der ist derart näher, ich nicht merke, was er eigentlich für ein Mensch ist. Und ich glaube wirklich, für die allermeisten Opfer ist der emotionale Verrat eigentlich schlimmer als alles andere. Und sie hat mir auch gesagt, viele von uns kommen uns auch einfach unglaublich dumm vor, weil uns das alle Leute sagen, aber weil wir uns das auch selber sagen. Wie hast du können so dumm sein? Und was mir die Engländerin aber auch noch gesagt hat, ist, dass es also durchaus Opfer gibt, die auch unter dem finanziellen Betrug extrem leiden, weil einfach schlicht ihr ganzes Vermögen weg ist. Und ein sehr krasses Beispiel ist eine ältere Frau, die den Fossen als ihren Ziehsohn bezeichnet hat, respektive er hat sie als meine zweite Mutter bezeichnet und sie hat einfach nichts mehr und muss quasi jeden Tag schauen, wie sie durchkommt. Und das ist wirklich krass.
Mhm. Auch der Russell Hicks hat euch gegenüber erzählt, wie der Betrug ihn bis heute immer wieder einholt.
Ja, er sagt, er versuche nicht mehr daran zu denken und irgendwie mit seinem Leben weiterzumachen. Er tönt eigentlich recht positiv und optimistisch. Aber er sagt auch, weil alles andere, jeder Gedanke an Fossen wäre einfach zu schlimm, unerträglich. Also versucht er einfach nicht an ihn zu denken. Mhm. Aber natürlich gelingt ihm das dann nicht immer.
I try not to beat myself up about it, because I think that could be very, very negative and I could disappear down a black hole if I kept blaming myself for the folly of not seeing the signs, which are so fantastically easy to see later on and after the event. And I'd say 99% of every day I don't even give it a second thought, and probably many days I don't even think about it. But usually something happens, something comes up that reminds me of just how much I lost and how that's changed my life very dramatically.
Hat Russell Hicks und haben die anderen Betroffenen jemals eine Entschuldigung bekommen von Felix Fossen?
Ja, nicht wirklich. Also der Fossen hat es zwar gesagt, aber jetzt explizit auch der Hicks sagt, er hat eigentlich mehr sich selber betrauert als uns. Also er hat sich selber mehr leid da wie wir ihm. Und es hat einen lustigen Moment gegeben im Gericht, wo der Fossen angefangen hat zu brüllen, wo der Russell Hicks gesagt hat, schaut die Tränen an, das sind Krokodilstränen, das sind nicht echte Tränen.
Well, the thing that surprised me when I saw him in jail was how he didn't express any remorse at all for the injuries he'd done, the damage he'd done, the people he'd ruined. He was more concerned about why he made mistakes and where he went wrong. It was all very me, me, me.
Was ist seither aus dem Felix Fossen geworden?
Ja, wie gesagt, ist er im Februar 2016 verhaftet worden und dann 3 Monate später in Strafvollzug in Vorzeitungen in Regensdorf, in der Beschweiz. Und vom ehemaligen Mithäftling habe ich gehört, dass der Fossen dort den Job eines sogenannten Hausarbeiter hatte. Es gibt in der Postschweiz verschiedene Pavillons für die Insassen und jeder Pavillon hat zwei Hausarbeiter, die sich um den Unterhalt kümmern, also Duschen, Stegen, Gänge putzen. Sie sind den ganzen Tag im Block und können ihre Zeit frei einteilen und er war offenbar auch fürs Schöpfen vom Essen zuständig gewesen. Der Mitinsass hat mir dann gesagt, ja, sie haben regelmässig zusammen geredet, Fossen sei immer sehr nett und freundlich gewesen. Man habe aber auch gespürt, dass er Angst hat vor der Entlassung. Oder offenbar hat der Fossen ihm gesagt, ja, er befürchte, dass wenn er rauskommt, dann die Investoren kommen und das Geld von ihm wählen. Aus dem Gefängnis entlassen worden ist er dann im ersten Halbjahr 2020. Und wo er jetzt ist, was er macht, wie es ihm geht, haben wir nicht herausgefunden. Seine Eltern habe ich auch noch mal kontaktiert, aber sie wollten nach wie vor nicht mit mir reden. Ich weiss darum nicht, was sie über ihn wissen. Und andere Personen, die ich gefragt habe, haben schlicht auch keine Ahnung.
Hast du jemals wieder von ihm gehört?
Nein, absolut nicht. Ich habe jetzt kürzlich gerade die Mailadresse von ihm vermittelt bekommen und ihm auch geschrieben, habe jetzt bis jetzt aber nichts gehört.
Was glaubst du, was macht er heute?
Ich habe absolut keine Ahnung. Also die Geschädigten sagen, die sie ja auch nicht wissen, sie sagen ja, sie können sich eigentlich fast nicht vorstellen, dass er jemals wird einfach einen normalen, langweiligen Job machen. Das ist einfach das, was sie vermuten, dass er vielleicht einfach das macht, was er immer schon gemacht hat. Aber das ist natürlich eine reine Spekulation.
I don't think he wanted to go down in flames and end up in jail. But having said all that, I suspect that he's the sort of character that probably would not be able to go straight. I can't see him doing something simple. He would have to get involved in something complicated and clever and big, and he would probably start conning people again.
Danke vielmals, Simon, für die Geschichte und das Gespräch.
Danke, Mirja.
Wer die Recherche nochmal nachlesen möchte, von 2015 und wie es seither weitergegangen ist, man findet das bei uns auf der Webseite und in der App. Und wenn man noch mehr hören zu dem Fall Felix Fossen, dann können wir an dieser Stelle auch noch den Podcast empfehlen vom Kollegen von Simon Rau, vom Christoph Heinzli vom NDR. Er hat in einer mehrteiligen Serie die ganze Geschichte aufgearbeitet. Die heisst «Der talentierte Mr. Fossen». Und natürlich empfehle ich euch auch noch die letzte Folge zu hören von unserem Podcast mit dem Forensiker Frank Urbaniok. Er erzählt heute nochmal über einen Fall, den er als Gutachter begleitet hat. Das mit einem exklusiven Vorabzugriff für alle, die ein Abo haben vom Tagi oder von einem anderen Tamedia-Titel. Und das war die heutige Folge vom «Apropos Crime Summer». Die letzte Folge von dieser Serie, die hört ihr am nächsten Freitag und die nächste normale Folge von uns am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.